Grünland Bergbetriebe stehen vor besonderen Herausforderungen in der Betriebsentwicklung, vor allem bei der Hofübergabe. Entscheidungen müssen wohl überlegt sein und sowohl betriebswirtschaftliche als auch persönliche, familiäre und regionale Faktoren berücksichtigen. Wo liegen meine Stärken und Interessen? Welche Erwerbsform passt? Gibt es alternative Betriebsstandbeine? Sind Kooperationen möglich? Viele Fragen, die gut durchdacht werden müssen. Ich, Andreas Steinwieder, freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der HPLV Rompe-Gumpenstein. Besonders begrüße ich heute Magister Martin Karoschi, Referatsleiter für Betriebswirtschaft, Markt und Innovationen der Landwirtschaftskammer Steiermark. Er bringt wertvolle langjährige Beratungserfahrungen mit und kennt diese Herausforderungen auch vom eigenen Familienbetrieb am Berg. Lieber Martin, schön, dass du uns mitnimmst in die steilen Regionen am Berg und dass du uns einige deiner Erfahrungen weitergibst. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke Andreas. Begrüße Sie alle im Podcast zu der heutigen Veranstaltung sozusagen. Und sagen wir, ich möchte vielleicht wirklich aus meiner beruflichen Praxis in der Landwirtschaftskammer berichten, möchte es aber durchaus auch vermischen, wie du es schon anklingen hast lassen, mit unserem privaten Betrieb, der durchaus auch angepasst worden ist, eben im Berggebiet auf die nächsten 20 Jahre zumindest. Und das soll da durchaus einfließen.
Gehen wir vielleicht gleich auf das Beispiel bei dir daheim ein. Also du hast ja selber einen Milchviehbetrieb am Berg, der war vorher gar kein Milchviehbetrieb mehr, oder? Und du hast da was müssen überlegen. Für genau. Deine Familie, für dich genau. Als Person, für deine Region. Genau. Was war da das Kriterium?
Sagen wir nur kurz zur Erklärung. Wir haben den Betrieb meiner Frau übernommen und der war bis vor 12, 13 Jahren war ein kleiner Milchviehbetrieb, typischerweise im Berggebiet mit Anbindehaltung und Weide und auch Auslauf. Sagen wir, das waren 18 Kuhplätze, die grundsätzlich zur Verfügung gestanden sind. Und wir haben den Betrieb aber jetzt nicht mehr als Milchviehbetrieb übernommen, sondern der war halt adaptiert als Stiermastbetrieb, so in einer extensiven Bewirtschaftungsform. Und sagen wir, wir haben das so weitergeführt am Beginn. Und wir sind dann irgendwann draufgekommen, Einsteller Zukauf, das ist irgendwie nicht ganz so einfach und lustig. Und irgendwie sind wir zu dem Punkt gekommen, ja, ob wir nicht einfach versuchen, mit ein, zwei Kühe mal Kühe sozusagen als Armenkuh zu halten und dort Kälber zuzukaufen und aufzuziehen, also wirklich die Kühe zu melken und dann zu schauen. Dann war es auf einmal so, dass wir haben seit jeher auf das Grünland sehr viel Wert gelegt und wir haben ein gutes, produktives Grünland. Jetzt haben die Kühe gut molchen und sie sind gut zugekommen und wir haben einen Haufen Milch gehabt, wir haben einen Haufen Kälber, wir haben sogar dann Einsteller verkauft und so war das dann irgendwie, dass der Punkt gekommen ist, ja, beim Stall, das passt so nicht mehr und wir sind in die Überlegung gegangen, ob wir einen Stall bauen und das war eigentlich auf dieses Betriebsmodell ausgerichtet. Dann sind wir irgendwie aber draufgekommen, ja gut, das mit die Kühe funktioniert nicht so schlecht und wir sind dann tatsächlich auch in der Spiegelung der Baukosten, des ganzen Managements und der Abläufe sind wir draufgekommen, ja, wollen wir es nicht einfach wieder versuchen, dass wir sozusagen einsteigen in die Milchproduktion und dort sozusagen auch als kleiner Milchviehbetrieb für uns ein passendes System zu finden. Und natürlich, sagen wir, wir sind so vorgegangen, dass wir, für mich ist das Wort Aufgabe ganz, ganz wesentlich. Und wenn man heute in einem unternehmerischen Umfeld fragt, was ist deine Aufgabe, dann klingt da immer die Herausforderung. Das heißt, wenn ich dich heute frage, was ist deine Aufgabe in Ramberg-Gumpenstein, dann wirst du mir deine Herausforderung, deine Tätigkeiten sagen. Ich sehe das aber auch in der Betriebsentwicklung. Das war für uns tatsächlich so, dass wir das anders ausgelegt haben und gesagt haben, was sind wir bereit aufzugeben, damit das im Betrieb funktionieren kann. Das heißt, was ist unsere Aufgabe, was haben wir aufgegeben? Und wir waren uns da bewusst...
Aufgabe im Sinne von nicht mehr machen.
Genau so. Das heißt, was ist unsere Opferbereitschaft? Und sagen wir, wenn man in die Milchproduktion einsteigt, das brauche ich, glaube ich, niemanden da in dem Kreis erzählen, dann hat das mit großen Aufgaben im Sinne, was du wirklich weglassen musst und kannst, zu tun. Und da war bei uns der erste Ansatz, wo man... Nicht konfliktreich, überhaupt nicht, aber wo wir eindeutig eine Strichliste gehabt haben, was sind wir bereit aufzugeben. Gell? Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann tut man sich leichter, auch mal grundsätzlich Dinge ins Auge zu fassen.
Was war so, was du sagst, das haben wir müssen aufgeben? Was war denn das? Meinst du, Freizeit, regelmäßig daheim sein zu müssen, aufgeben, flexibel zu sein?
Also ich glaube, das war sicher ein ganz wesentlicher Punkt, dass man sagt, dass die Nächte, wo man sozusagen auswärts auf Urlaub oder sonst wo übernachtet, dass die gezählt sind. Gell? Und dass man seinen wirklich einen Fokus drauf legt, dass daheim ist ein zentraler Ort deines Geschehens, wo du zu 100% dich engagieren musst. Gell? Das war uns bewusst. Und wir haben uns im Vorfeld das auch dezidiert angeschaut, was das für Arbeitsbelastungen sind. Und wir haben es uns natürlich auch angeschaut, was die höchste Wertschöpfung bringt. Gell? Und das war für unseren Betrieb, wenn man Ressourcen und Kapazitäten bereitstellt, dann hat es für unseren Betrieb die höchste Wertschöpfung. Und das war ganz, ganz ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, wir übernehmen einen Betrieb, aber der Betrieb soll nicht mehr finanziert werden aus landwirtschaftlichen oder sonstigen Bereichen. Das heißt, in die Richtung ist es gegangen.
Wie, jetzt muss ich jetzt keine Zwischenfrage stellen. Du bist ja bei der Landwirtschaftskammer tätig hast du das so angelegt, dass du sagst, ich möchte, dass meine Frau sozusagen daheim ihr Berufsumfeld dann hat? War das ein mitentscheidender Grund oder wie habt ihr über das, was hat die Frau vorher gemacht?
Also meine Frau ist auch Beruf, also Teilzeit beschäftigt, das ist sie aber auch nach wie vor. Gell? Mhm. Also wir schaffen das in der Familie, beziehungsweise auch mit Schwiegereltern, dass sozusagen der Arbeitsablauf rund läuft. Natürlich mit schon extremer Konzentration, gell, auf das Thema, das muss man ehrlicherweise sagen. Gell. Also neben außerlandwirtschaftlicher Tätigkeit, Familie und Betrieb ist nicht mehr viel Platz. Gell. Mhm. Das muss man jetzt ganz offen auch sagen, das muss jede Familie muss sich diesen Weg suchen und im besten Fall im Vorfeld und nicht irgendwas beginnen und dann drauf kommen, dass diese Ressourcen sozusagen in Frage stehen.
Wir werden ja über das eher noch ein bisschen im allgemeinen Teil, aber genau. Wir bleiben jetzt schon noch, wenn ich darf, bei euch absolut. Daheim ein bisschen. Es hat ja dann auch, ihr habt euch dann Richtung Milchvieh entschlossen mit einer Stricherliste. Ihr habt euch gesagt, was gebe ich auf und was hänge ich mir um, kennt man ja auch so. Was kommt Neues auf mich zu?
Genau.
Und da hast du ja viel Einblick gehabt, auch von deiner Beratung, was das bedeutet. Also du hast sehr viel Informationen hinter Entscheidungshilfen gehabt. Und dann hat es ja stallbaulich auch was bedeutet, oder? Das ist ja der nächste Schritt dann, weil oft ist ja Standbeinwechsel oder ein zusätzlicher Standbein ist mit Investitionen verbunden und das hast du auch genauer angeschaut wahrscheinlich, oder?
Das haben wir uns ganz genau angeschaut und sagen wir, da muss man schon ganz ehrlich, ich möchte dann nachher vielleicht auch auf das noch kommen, das große Thema in der, neben auch vielen Herausforderungen und Einschränkungen im Berggebiet ist, dass ich relativ eingeschränkte Betriebsentwicklungsalternativen habe. Auf 850 Meter Seehöhe, wo wir liegen, sagen wir, haben wir natürlich günstige Voraussetzungen für bestimmte Betriebsentwicklungen, aber bestimmte sind tatsächlich und hundertprozentig ausgeschlossen. Und das darf man bei der allgemeinen Diskussion nicht vergessen, wenn es auch immer wieder heißt, die Landwirtschaft muss innovativer werden und innovativ sein. Je höher am Berg, desto eingeschränkter bin ich oft einmal in meiner Betriebsentwicklung. Und das war für uns schon auch ein Thema. Wir haben also ein gutes Grünland, eine sehr gute Grünlandgrundlage, die wir weiter bewirtschaften wollten. Wir wollten das nicht alles verpachten, weil, sagen wir, das ist nicht unser Ziel gewesen. Das heißt, wir wollen das Grünland bewirtschaften. Das heißt, in irgendeiner Art der Veredelung muss das auch enden. Ob das jetzt Schaf oder Wiederkäuer im zentralen Fokus, nicht? Ob das Schaf oder Kier oder Ochsen, ist ja grundsätzlich egal. Aber wir wollten das Grundfutter und die Flächen bewirtschaften und weiter veredeln. Und sagen wir, dann natürlich, wenn du dann deine Ressourcen zusammenlegst und vor allem eine ganz, ganz wesentliche, die bei uns, glaube ich, sehr gut erfüllt ist, ist die Familie und die gemeinsamen Ziele der Familie, dann hängt es eigentlich nur mehr daran, wie viel Leidenschaft und wie viel Zeit und wie viel Wissen kannst du dort einsetzen, damit dann die Wertschöpfung sozusagen für unseren Betrieb auch gesteigert werden kann oder vielleicht auch optimiert werden kann. Das waren sicher Voraussetzungen, wo wir gesagt haben, wir übernehmen keinen Betrieb und verpachten das. Das ist keine Alternative gewesen. Und von dem her bist du natürlich schon auf ein paar Entwicklungsvarianten eingeschränkt. Also das ist für uns ganz zentral gewesen. Und natürlich war es für uns ein wesentlicher Punkt. Als Betriebswirt ist es nicht mein Ziel, sozusagen außerlandwirtschaftlich arbeiten zu gehen und dann den Betrieb
quer zu finanzieren.
Das war für uns ein Ausschluss. Gell. Das entspricht jetzt nicht unserer Vorstellung und Herausforderung. Gell. Und dann hängt es eigentlich nur mehr daran, ob du dir das zutraust und genug Wissen und Erfahrung aufbauen kannst, damit das eben auch funktioniert. Gell. Und sagen wir, das ist eh bei jeder Betriebsentwicklung so, du brauchst viel Mut und du zahlst auch dein Lehrgeld, aber im Großen und Ganzen musst du gewisse Dinge vorab einfach sicherstellen können. Gell.
Und das ist. Und du brauchst einen Plan B oder du musst die Varianten durchdenken. Denkst jetzt auch, mit welchen Abschreibungszeiten hast du kalkuliert?
Also wir müssen unser Projekt, jetzt wenn man das wirklich auch auf den Milchviehstall umlegt, zumindest 20 Jahre intensiv nutzen. Ja. Mhm. Und das muss man auch immer wieder sagen, weil Landwirte wissen meistens sehr gut Bescheid über Nutzungsdauern ihres Anlagevermögens, ob das jetzt Maschinen, Gebäude und Anlagen, das heißt, wie lang kann ich diese Substanz nutzen, aber oft einmal ist es nicht so klar, wie lang muss ich das nutzen, damit
das wieder abgeschrieben ist, damit ich das Geld eingespült habe, das ich ausgegeben habe und.
Genau. Also das war sicher ganz wesentlich auch in der Betrachtung des ganzen Themas. Ja.
Mhm. Ich habe einmal so einen Artikel gelesen, Handelsketten, wenn die einen Billa wohin bauen, die haben Abschreibungszeiten von 8 Jahren, dann ist das wieder eingespült, das meist schlimme Gebäude. In der Landwirtschaft sind wir da deutlich länger, also 20, 30 Jahre, manche brauchen noch länger, oder?
Also das hängt ganz stark halt von technischen und baulichen Voraussetzungen aus und vor allem von der Nutzungsintensität. Und sagen wir, das ist gerade auch im Berggebiet immer wieder auch eine Herausforderung, dass man sagt, wir brauchen unsere Basisausstattung. Gerade im Grünland brauchst du deine Basismaschinen, um zu bewirtschaften, ob das 5 Kier sind oder 50 Kier, du brauchst eine gewisse Ausstattung. Gell? Und sagen wir jetzt, einen Traktor wegzudiskutieren, das kann man theoretisch machen. Wie weit das in der Praxis umsetzbar ist, ist die Frage. Nicht? Das heißt, wir haben eine Basisausstattung und diese Basis spiegelt sich in den Fixkosten natürlich immer wieder und haben vielleicht bei gewissen Maschinen eine geringere Auslastung, das heißt längere Nutzungsdauern, die schon zum Vorteil auch gereichen können. Gell? Das muss man sagen, aber meistens bilanziert das eher eben, weil man sagt, ich habe zwar geringere Auslastung, längere Nutzungsdauer, dafür habe ich erhöhte Fixkosten je produzierte Einheit. Also da sind natürlich Herausforderungen in dem Bereich auch zu suchen.
Ja. Du hast dir intern viel angeschaut. Wie hast du das Umfeld angeschaut? Was meine ich jetzt konkret damit? Kommt meine Molkerei in Zukunft überhaupt noch zu mir die Milch abholen? Ist eine wichtige Entscheidung möglicherweise. Oder was erwartet sich die Gesellschaft vielleicht in 15 Jahren von mir als Milchviehbetrieb am Berg? Und was heißt das jetzt hinsichtlich Stallgestaltung? Zum Beispiel, gehe ich in Richtung Bio oder mache ich konventionell weiter oder bin ich konventionell? Oder gehe ich in die Direktvermarktung, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Wie hast du das Umfeld angeschaut? Was hat das für dich bedeutet?
Also natürlich, und das ist, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe eines jeden Betriebsführers oder Betriebsführerin, sich über Fachzeitschriften, über Medien, über Märkte, kleine regionale Märkte, aber auch wirklich vielleicht auch internationale Märkte zu informieren und das Thema auszuloten und vor allem da möglichst Sicherheiten zu suchen. Es hilft das beste Angebot auf Dauer nichts, wenn nicht die Märkte sozusagen das auch irgendwann nachfragen. Und das ist natürlich schon ein Thema. Und ich glaube, dass wir im günstigen Berggebiet, wenn ich es jetzt auf meinem Betrieb betrachte.
Günstig heißt was? Im Sinne von nicht so extrem noch? Oder wie? Was verstehst du darunter?
Günstig ist für unseren Betrieb, dass wir schon steile Flächen haben, aber jetzt nicht extrem steile oder nicht überwiegend extrem steil. Dass wir ein produktives Grundfutter haben, ein leistungsfähiges Grundfutter und mit dementsprechend dann schon, glaube ich, auch effizient Milch produzieren kann. Gell? Das heißt, das ist für uns schon Voraussetzung gewesen, dass wir das, und das ist ja sowohl von der Wissenschaft als auch von der Praxis natürlich weiterhin bestätigt, das Grundfutter ist der Hebel. Und wenn ich dort Probleme habe, beziehungsweise die Leistungen nicht zusammenbringe, dann ist das schon wieder eine Einschränkung, die man sehr genau anschauen muss. Das heißt, die Voraussetzungen, glaube ich, waren auf unserem Betrieb sehr gut. Und so haben wir es zumindest auch eingeschätzt, dass wir im Berggebiet mit Rinderhaltung und Milchproduktion schon längerfristig produzieren können und da verkaufen können. Und
beim Stallbau jetzt konkret, ihr habt einen Laufstall gebaut,
genau.
Oder das hast du auch aus Sicht der Zukunftsperspektive, genau. Oder gemacht?
Sagen wir haben jetzt nicht unbedingt einen Wachstumsschritt im Betrieb vorgehabt. Das heißt, wir wollten überwiegend mit bestehender Fläche die optimal nutzen, darauf aufbauend eine gewisse Herdengröße mit Auslauf und Weide und natürlich nach den aktuell verfügbaren optimalen Möglichkeiten, wie es auch die Abnahme sozusagen wünscht und fordert. Und das muss man ja so sehen, dass zum Glück auch der Exportanteil möglich ist mit der Milch. Und natürlich, wenn sich der Kundenkreis auch auf international verschiebt, müssen Kundenwünsche auch berücksichtigt werden. Und das spiegelt sich ja bis zu den baulichen Voraussetzungen zurück. Und das haben wir halt versucht, möglichst zu berücksichtigen. Natürlich im Berg die Bauherausforderung, das ist auch bei uns am Betrieb so, dass es dort schon eher steil ist und das heißt, wir haben dort auch auf das Gelände sozusagen eingehen müssen. Das heißt, es ist natürlich nicht alles immer umsetzbar, so leicht umsetzbar, aber nach den geltenden Möglichkeiten haben wir das natürlich versucht zu berücksichtigen.
Ja. Das heißt, ihr habt einen modernen Laufstall gebaut. Für wie viele Plätze jetzt da?
Also wir haben jetzt 13 Kuhplätze mit Nachzucht und halt am Milchstandsystem, ja.
Du bist ja Betriebswirtschaftsberater, jetzt könnte man sagen, ich wachse. Ist natürlich am Berg viel, viel schwerer, weil ich die Arbeit nicht schaffe vielleicht sogar, weil ich vielleicht auch die Flächen nicht so habe in der Gegend. Warum hast du gesagt, ich bleibe, also 13 Kühe, könnt ihr jetzt sagen, das ist nicht besonders viel, ist das zukunftsfähig?
Also, sagen wir, für uns war klar, dass wir das im Nebenerwerb führen wollen. Und für uns oder für mich ist es auch klar, dass natürlich die Milch für unser Familieneinkommen einen Stellenwert hat, aber jetzt ein Beitrag zum Gesamteinkommen ist. Und das wird es auch so bleiben. Und trotzdem, wenn ich das akzeptiere und wenn ich das akzeptieren kann für mein Familieneinkommen, dann kann ich immer noch sagen, ja, ich möchte trotzdem effizient und wirtschaftlich sozusagen auch 13 Kühe halten. Ja. Mhm. Weil die Alternative wäre dann sozusagen ein vielleicht noch geringeres landwirtschaftliches Einkommen und vielleicht auch weniger Arbeitszeit investieren und das Ganze zu extensivieren. Das war aber jetzt auch nicht unbedingt unser Wunsch. Das heißt, wir wollten das eigentlich schon intensiv betreiben, was wir da haben tun, im Nebenerwerb mit einem realistischen und für uns passenden Einkommensanteil und das soll auch so bleiben. Gell? Also wir haben jetzt nicht vor, da groß einen Wachstumsschritt daraus abzuleiten.
Ihr hättet euch auch fragen können, ich verarbeite meine Milch selbst und mache Direktvermarktung. Warum ist das bei euch nicht der Weg gewesen?
Ja, weil das mit einer sofortigen Unmöglichkeit des Nebenerwerbs verbunden ist. Das heißt, da ist sagen wir, Milch in der Direktvermarktung zu verarbeiten, das ist nicht nur Zeit, die du da bereitstellst. Extremes Wissen und extreme Verantwortung, extreme Sensibilität, sagen wir, und vor allem muss man ehrlicherweise sagen, du musst die Märkte aufbauen, finden,
bedienen. Vielleicht sogar über Internet und Versand, Käseversand, wären schon Varianten da, aber natürlich muss ich wissen, auf was ich mich da einlasse, oder?
Genau, und wir sind, also speziell ich bin da schon in der Hinsicht auch ein Sicherheitstyp, dass ich sage, in die Milch einzusteigen, wir haben da Lehrgeld geplant, gell? Und das ist auch so, das ist auch gut so, gell? Und das ist schon eine Frage, wie viel Risiko du auf dich nimmst und sagen wir, so ein bisschen eine Exit-Strategie, die sollte man immer wieder im Hinterkopf haben, wenn das nicht funktioniert, gell?
Das heißt, das wäre ein zu großer Schritt vielleicht bei euch gewesen. Möglicherweise könnt ihr eines deiner Kinder einmal machen, dass sie sagen, okay, ich bleibe fix daheim und ich möchte sowas angehen, oder? Ich frage das deswegen, weil ja die Zuhörer vielleicht der ein oder andere in die Richtung denkt und wir wollen nicht abreden davon, aber man muss immer wissen, was es bedeutet, oder?
Genau. Und jetzt rede ich halt wirklich auch für meine Person, die außerlandwirtschaftliche Tätigkeit, die ist für mich zu attraktiv, als dass ich den Wunsch jetzt hätte, mich zu 100% landwirtschaftlich zu betätigen. Also das ist, aber das hat auch sehr stark halt mit den Zielen der Familie zu tun. Ja. Mhm. Also das muss vorher klar sein, wo sind wir bereit aufzugeben, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Leidenschaften auch. Und das war für uns durchwegs sehr klar und das erleichtert die Entscheidungen. Gell?
Jetzt, wir bleiben immer noch bei dir, oder? Ist ja egal. Ich habe noch eine Frage. In der Entwicklung hättet ihr ja sagen können, ich gehe in Richtung, ich produziere Hasenfutter und vermarkte das Hasenfutter für die Heimtierernährung. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Oder ich fange mit Lämmermast an oder mäste Ochsen oder mache Dammwild. Das ist hier alles bekannt, betriebswirtschaftlich, die Varianten. Was es bedeutet, ist hier alles bekannt. Arbeit, Betriebswirtschaft. Warum habt ihr gesagt, ihr geht für Milch?
Es taugt uns, Milch zu produzieren. Es gefällt uns die Beschäftigung mit den Tieren und das machen wir, glaube ich, jetzt inzwischen nicht ganz verkehrt. Aber was für uns klar sein muss, wir brauchen Märkte, die unsere Produkte oder unser Produkt abnehmen und das möglichst sicher und wenn geht auch langfristig. Es ist für uns, oder die Kapazität halten wir nicht, dass wir sagen, wir bedienen jetzt einen Markt, der 5 Jahre ein Hype-Markt ist, ich würde das jetzt so nennen, ohne jetzt auf ein spezifisches Produkt, und suchen uns nach 5 Jahren was anderes, weil wieder was anderes gehypt wird. Und das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen kontinuierlich Abnahme vom Markt und uns eher auf die Produktion konzentrieren, als auf die Produktentwicklung und auf neue Märkte. Also die Kontinuität ist für uns ganz, ganz wesentlich. Und ich glaube,
das war für euch wichtiger. Anderer könnte das aber durchaus sagen. Ich sage, okay, ich beginne jetzt mit Kamele, weil wir haben, ich sage jetzt bewusst, weil das könnte ein Hype werden. Wir haben Klimawandel und ich habe jetzt schon Artikel gelesen und gehört, auch in Europa gibt es Kamele und die werden mehr werden. Jetzt können Sie sagen, ich wäre Kamelzüchter, weil da habe ich einen Zuchtmarkt und da steigen sicherlich einige ein und es ist ein Pyramidenspiel und am Ende des Tages gewinne ich, weil ich einer für die Ersten war. Jetzt überspitzt formuliert, könnte, also das wolltet ihr bewusst nicht machen.
Sag mal, wenn man davon ausgeht, dass der Betrieb grundsätzlich positiv in sich wirtschaftlich darstellbar ist, dann muss man eins bedenken, wir haben in der Landwirtschaft meist nicht diese Eigenkapitalvoraussetzung, dass wir alle 5 Jahre uns baulich verändern, technisch verändern, vom Wissen her verändern, uns Märkte aufbauen. Wir sind in unseren Nutzungsdauern und in den Ausrichtungen der Landwirtschaft viel, viel längerfristig oder viel langfristiger unterwegs als viele andere Bereiche in der Gesamtwirtschaft. Das heißt, jeder Wechsel in der Landwirtschaft ist eine enorme Herausforderung und sagen wir jetzt wirklich nur aus dem Betrieb heraus alle 5 Jahre sich zu verändern, diese Beispiele kenne ich de facto nicht. In der österreichischen
die
Landwirtschaft.
Die gibt es nicht lang.
Nein. Ja. Und das ist, also das glaube ich, sollte sich, wenn nicht wirklich von außen im Prinzip Beteiligungen, woher auch immer, oder finanzielle Unterstützungen sind, dann glaube ich nicht, dass man aus einem landwirtschaftlichen Betrieb so flexibel ist, dass man sich kontinuierlich und permanent so stark verändert, dass man sprunghafte Märkte jetzt da stark bedienen kann. Das bin ich, glaube ich, eher nicht der Meinung. Ja.
Ich würde jetzt vorstellen, dass wir uns jetzt auf höhere Flugebene begeben, von deinem Betrieb ein bisschen weggehen. Du hast einen guten Überblick, weil du sehr viele Betriebe begleitest bei der Betriebsentwicklung. Und wenn jetzt stellen wir uns vor, du hast jetzt einen jungen Bäuerinbauern vor dir, die Eltern wollen den Betrieb übergeben und diese junge Familie sind frisch verheiratet, sagen wir jetzt einmal, am Berg oben, kommen jetzt zu dir und sagen, wie gehen wir jetzt das an? Wir können uns vorstellen, etwas anderes auch zu tun. Wir sind komplett offen, unsere Eltern gehen sogar mit, etwas Neues zu tun oder akzeptieren es. Wie begleitest du diese Betriebe dann? Wie geht's dann los? Oder was schlägst du vor? Woran sollen sie denken? Welche Zahlen brauchst du?
Wenn man wirklich mit deiner Hofübergabe beginnt, gedanklich, dann ist für mich eine kritische Frage oder eine bestimmte Frage, was wird übergeben, was wird übernommen?
Und was meinst du damit?
Sagen wir, es ist natürlich klar, wenn man an eine Hofübergabe denkt, dass Grund und Boden übergeben wird, dass Maschinen, Technik, Anlagen übergeben werden, dass ein gewisser Wohnbereich wahrscheinlich auch mit übergeben wird. Aber die Übergabe ist ganz, ganz wesentlich und geht für mich nur eine Spur weiter, dass man auch hinterfragt, was wirklich übergeben wird im Bereich oder zum Beispiel auf der Entscheidungsebene. Das heißt, ich find's sehr, sehr wichtig, dass Übergeber jetzt nicht nur an die greifbaren materiellen Dinge zu stark oder nicht nur stark in diese Richtung denken, sondern auch wirklich, was wird an Entscheidungsmöglichkeit übergeben, was wird da an Tradition vielleicht mit übergeben, das passiert eh schon im Vorfeld über Jahre, was wird über Ausrichtungsmöglichkeiten des Betriebes mit übergeben. Und das ist oft einmal eine sehr, sehr emotionale Frage. Das würde für mich ja überhaupt nicht ausschließen, dass ich da sehr emotional bin. Wenn wir uns jetzt 20, 30 Jahre intensiv da hineinkämpfen und einer unserer Nachkommen hat komplett was anderes vor, das ist schon herausfordernd. Aber im Endeffekt, glaube ich, muss man auch das übergeben, dass man sagt, oder zumindest muss es vorher klar sein, was übergebe ich wirklich, gell? Und ich glaube, dass das ganz wesentlich ist und damit schafft man wahrscheinlich die größte Basis für die nächste Generation.
Und auch umgekehrt, was übernehme ich wirklich?
Genau.
Also
genau.
Als Jungbauer, Jungbäuerin, genau, muss ich ja sagen, okay, du willst mir was übergeben, ich bin bereit, das zu übernehmen, weil genau. Und das nicht, oder?
Genau. Mhm. Das ist vielleicht an den immateriellen Übergabe und Übernahme, sage ich jetzt nicht, Objekten oder Themen vielmehr. Ich glaube, dass dort muss auch einiges klar sein im Vorfeld, damit man da einfach auch wirklich den Boden frei macht für neue Entwicklungen. Und wenn es dann wirklich was anderes sein sollte, oder eine junge Familie sagt, ja, wir übernehmen den Betrieb gern, aber das, was war, kommt vielleicht für uns jetzt weniger in Frage, oder wir suchen nach neuen Dingen, dann ist es für mich ganz, ganz wesentlich, dass man wieder zumindest ein Blatt Papier herausnimmt und seine Ressourcen bewertet.
Was verstehst du darunter? Finanziell bewertet oder einmal zusammenschreibt? Oder was meinst du damit?
Wenigstens zusammenschreiben. Was sind unsere Stärken? Was sind unsere Schwächen? Was sind die Chancen und was sind die Risiken? Und sagen wir, die Landwirtschaft, wenn ich da zum Beispiel Studienkollegen oder Bekannten oft einmal über die Ökonomik in der Landwirtschaft berichte, die sind fassungslos, was in der Landwirtschaft tatsächlich für Informationen verfügbar sind und vielleicht auch laufend verfügbar sind. Gell? Und da, um sich seiner Stärken bewusst zu sein, gibt es extrem viele Möglichkeiten. Bodenuntersuchungen, Grundfutteruntersuchungen. Ich habe die ganze Produktanalyse aus LKV zum Beispiel. Ich habe vielleicht Arbeitskreisergebnisse. Sagen wir, dort kann ich ja ganz wesentliche Stärken, möglicherweise auch Schwächen ableiten. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, das ist einmal ganz, ganz wesentlich, bevor ich mir Gedanken mache, dass ich mich verändere, sollte das vorliegen haben, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen jetzt im Betrieb hinein. Da reden wir noch gar nicht über Persönliche oder was die Person und die Familie betrifft, aber unsere Grundlage.
Wenn ich zum Beispiel Schwächen habe im Bereich Grundfutter, im Bereich jetzt schon sozusagen am Betrieb, Tiergesundheit, betriebswirtschaftliche Schwächen habe, dann wird ein Vergrößerungsschritt, also wachsen, vielleicht nicht die richtige Option sein, weil wenn ich ein Minus habe und ich wachse, dann habe ich das doppelte Minus, also, unterm Strich, oder?
Also du redest da schon über Ableitungen, aber der wichtigste Punkt ist die Standortbestimmung. Und von dort, das ist noch nicht das K.O. Das ist noch überhaupt nicht das K.O., weil oft einmal natürlich auf Betriebe auch eine neue Person hinheiratet, die vielleicht eigenes Wissen und Stärken mitbringt. Das heißt, ich kann das ja durchaus verändern. Aber es ist, sagen wir, eine Stärken-Schwächen-Analyse ist dann ganz wesentlich, um auch die Fristigkeit meiner Entwicklung einzuschätzen. Da muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich wirklich eklatante Schwächen habe und die zählen aber zu meiner gewünschten Entwicklung, dann wird das Ziel später erreichbar sein. Und das wären vielleicht wirklich Probleme, die man oft in der Beratung feststellt, dass eine fixe Vorstellung besteht von einer Betriebsentwicklung, aber so die Stärken und Schwächen nicht unbedingt, nicht einmal bekannt sind oft einmal. Nicht? Das heißt, es wird eigentlich auf eine Situation aufgebaut, die relativ unklar ist und unsicher. Und dort kommt aber ganz wesentlich, finde ich, das Thema der Beratung hinein, das Erkennen von Stärken und Schwächen und möglicherweise Lösungen zu finden, um das zu beheben oder zu verhindern, wenn man so will. Und das ist eine wichtige Phase. Und deswegen ist es meist, glaube ich, auch nicht so, dass man übernimmt und sofort Dinge umsetzt und sofort ausrichtet. Ich glaube, das ist eine wichtige Phase, um einmal wenigstens eine bestimmte Zeit in diese Abläufe hineinzukommen. Und dann, wenn man einmal das Ding wirklich sauber aufgesetzt hat und kennt und da die Stärken, Schwächen ableiten kann.
Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt?
Was der nächste Schritt aus dem heraus ist, also wenn ich jetzt wieder zurück auf unseren Betrieb komme, es war einfach, wenn man sagt, Milchproduktion, Einstieg in die Milchproduktion, es war für uns extrem hilfreich, dass wir einfach gesagt haben, wir kaufen uns zwei Kühe und machen das mit der alten Standheimer-Milchanlage.
Man probiert einmal.
Und wir haben es ausprobiert. Wir haben es ausprobiert und wir sind draufgekommen, das geht nicht so schlecht. Und die Voraussetzungen waren extrem ungut. Also sagen wir, wir haben Langstand gehabt mit so einer Aufstellung, die du über Nacht zusperren kannst.
Damit sie nicht aufscheißen.
Und sagen wir, die ganze Putzerei kniend, das haben wir alles gehabt, aber es hat trotzdem gut funktioniert und an dem haben wir probiert.
Das heißt, du willst uns damit sagen, möglicherweise ist es auch geschickt, schön langsam wo zu beginnen oder mal hineinzuschauen, passt das wirklich zu mir oder habe ich mir das nur vorgestellt oder erlesen und dann den nächsten Schritt zu machen. Das habt ihr also auch gemacht.
Es ist immer die Frage, was bin ich auch für Risikotyp und vor allem, welche Sicherheiten habe ich im Hintergrund, die ich bereit bin, auch einzusetzen. Sagen wir, wenn ich ein Vermögen habe, das ich bereit bin, einzusetzen, wenn das schief geht und Schwamm drauf und das, wir machen irgendwas anderes, dann bin ich ein anderer Typ, als wenn ich sage, das, was ich angehe, soll funktionieren, gell? Weil ich habe das Auffangnetz nicht und ich brauche da gewisse Sicherheiten. Gell? Und sagen wir, ich habe immer wieder auch Betriebe jetzt privat, die sich interessieren für den Einstieg in die Milchproduktion, denen sage ich, jawohl, kauft euch eine alte Vakuumpumpen, das kriegt ihr fast geschenkt und probiert es mit Standeimer einmal ein, zwei Jahre eine kleine Kuhanzahl zu melken. Nicht? Oder wenn ich jetzt gerade wirklich in einer Ochsenmast habe, dann mache ich mal selber die Einsteller und probiere. Weil das ist eh perfekt, oder? Dann habe ich ein, zwei Kühe, möchte Wasser die Keulen, mache einen Ochsen draus. Ich muss ja dann in der Milch auch die Aufzucht beherrschen. Das heißt, das ist ja alles, und das ist nichts passiert, wenn das schief geht, oder? Es ist einfach.
Okay.
Und das ist, glaube ich, oft einmal berechtigterweise auf Betrieben, wenn man immer hört, Innovation und Veränderung. Das ist auch eine gewisse Sorge, sich zu verändern. Nicht, weil man jetzt vielleicht eine Markier hat oder irgendwas anderes angeht, sondern die Sorge, dass das auch mit einer halbwegs Sicherheit veränderbar ist, ohne dass da große Schäden entstehen. Und das ist berechtigt. Das ist wirklich berechtigt, weil die Landwirtschaft aus sich, meistens mit der Eigenkapitalausstattung, wir haben nicht sozusagen die Basis, große Spielchen auszuprobieren und Versuche zu starten. Gell? Das muss halbwegs funktionieren und das ist verständlich. Und ich glaube, das ist weithin nicht ganz so bekannt im außerlandwirtschaftlichen Bereich. Die Lockerheit, die oft dann mit irgendwelchen Startups kommuniziert werden, das haben wir in der Landwirtschaft nicht. Gell? Und das ist auch klar, warum. Gell? Also das,
warum?
Ja, eben, weil wir das Auffangnetz meist auf dem Betrieb nicht haben und weil wir nicht die Kapitalausstattung haben für Tests.
Und wenn es flöten geht, sozusagen, dann ist ja der Betrieb weg. Das ist das Nächste. Also das, was meine Eltern aufgebaut haben. Oder das geht an die Substanz.
Genau.
Das will man halt emotional auch nicht riskieren.
Das
oder?
Will man mal definitiv
nicht. Das hat man ja Gott sei Dank in Österreich schon noch. Man ist sehr verbunden mit der Scholle, oder?
Genau.
Gott sei Dank, oder ja, schon Gott sei Dank. Also ist er wert.
Genau, weil man, wenn man das ein bisschen jetzt da so. Wir beobachten ja jetzt aus der Kammertätigkeit heraus sehr, sehr intensiv über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, die grünen Berichtsergebnisse. Und das muss man schon eins eindeutig sagen. Wenn man die Erschwernispunkte der Betriebe betrachtet, Je mehr Erschwernispunkte, desto geringer das land- und forstwirtschaftliche Einkommen. Das geht von 1 bis 4 hinauf und das ist meist fast linear, flacht sich an den Enden hier und da ein bisschen ab, die Kurve, aber im Prinzip ist es fast linear, das sinkende Einkommen, je größer die Herausforderungen im Berggebiet. Gell?
Und trotzdem machst du es.
Und trotzdem macht man es, ja. Was ich aber noch vorher sagen wollte, wir wissen aber auch, dass je schwieriger die Herausforderungen im Berggebiet jetzt von den Erschwernispunkten her, desto abhängiger sind die Betriebe auch von öffentlichen Geldern und Förderungen. Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch ein gutes Zeichen, weil damit auch das Fördersystem greift. Mhm. Genau das ist der Ansatz auch, oder das Ausgleichssystem, muss man viel mehr sagen. Mhm. Das ist auch das
Leistungsabgeltungssystem.
Genau. Dass man darauf korrespondiert, dass die Erschwernis aber tatsächlich ausgeglichen wird. Gell? Und das ist auch die Situation. Und der Leopold Kirner, federführend mit anderen Kollegen, hat unlängst auch eine Studie gemacht zu erfolgreichen Betrieben, das heißt aber ökonomisch erfolgreiche Betriebe.
Gibt es einen Podcast dazu bei uns?
Alles klar. Das heißt, ich darf dann einen
Erfolg. Natürlich, erwähnt.
Aber dort ist schon, dort kommt eindeutig heraus, dass Gunsträume ökonomisch im Prinzip wirtschaftlicher sind und erfolgreicher, wenn man es jetzt wirklich nur, das hat dann nichts mit Glück zu tun, gell? Noch nicht mit Freude und Glück und Begeisterung, aber wenn man es rein ökonomisch betrachtet, bessere Chancen setzen es aber auch um. Gell? Mhm. Mhm. Und also das ist ganz, ganz wesentlich, dass man das fürs Berggebiet weiß und das natürlich für die Betriebsentwicklung sehr herausfordernd ist. Gell?
Also man muss doppelt aufpassen. Also du hast jetzt vorher gesagt, Stärken-Schwächen-Analyse, Sandkiste, um es zu spielen einmal vielleicht.
Wenn es möglich ist.
Wenn es möglich ist. Und wie geht es dann weiter?
Sagen wir,
zu dir fahren?
Man kann, also...
Oder Hilfe in Anspruch nehmen, Exkursionen machen, anschauen, viel sehen.
Das was wir... Was
Ausbildung wir, besuchen,
ja,
weiß
genau,
ich nicht. Sag ja. Ein paar Sachen.
Ich komme schon dazu. Das, was wir Jahre vorher gemacht haben, bevor wir diesen Schritt gemacht haben, alles, und das möchte ich wirklich ermutigen, Betriebe, die übernommen werden, setzt auf die Wissenschaft und Forschung, setzt auf die Ausbildung, setzt auf die Beratung, auch wenn nicht immer alles vielleicht 100% treffsicher ist für meinen Betrieb. Aber im Großen und Ganzen stecken dort Potenziale drinnen, die mir die größtmögliche Sicherheit für seinen Umsetzungsschritt liefern können. Wir haben Jahre davor regelmäßige Bodenuntersuchungen gemacht. Wir haben Jahre davor das Grundfutter trotzdem untersuchen lassen. Und das heißt, du musst für dich im Prinzip Wissen aufbauen und das würde ich fast wirklich unterstreichen, Ausbildung, Wissen, Beratung in das Netzwerk kommen. Gell? Also wenn du zum Beispiel beim Arbeitskreis Milch teilnimmst, das ist ja nicht nur eine Wissensvermittlung, das ist ja ein perfektes Netzwerk. Mhm. Und wo du super Rückmeldungen kriegst von Berufskollegen und auch von der Beratung, also diese Wege zu beschreiten, das ist alles fast immateriell, ja, zu sehen. Das hat wirklich viel mit der Persönlichkeit zu tun, das hat mit Wissen zu tun, aber das kann Risiken hintanhalten und bildet dich sozusagen als Betriebsführer oder macht dich fähig, dann wirklich auch die Entscheidungen zu treffen. Gell?
Ich müsste was dazu sagen, was mir jetzt einfällt. Wir haben in Österreich die jüngsten Hofübernehmer, also Gott sei Dank. Also wir haben sehr viele Junge, die in die Landwirtschaft einsteigen. Das ist für mich ein Zeichen, dass vieles gut geht im Bereich Bildung, Beratung. Also wir haben die Wissensquellen in Österreich. Wenn du nach Griechenland gehst, wirst du sowas nicht vorfinden. Wenn du nach Aserbaidschan gehst, wirst du das nicht vorfinden. Die kommen nämlich zu uns und schauen sich das an und wir haben es. Das ist ein wertvoller Schatz und das ist auch deswegen haben wir noch so viel Betriebe am Berg und kleine Betriebe, die ist ein wichtiger Baustein, oder?
Na,
und das muss ich nutzen.
Genau.
Also das will ich damit sagen, und das hast du jetzt auch gesagt, schauen, dass ich dort andocke.
Genau. Also das würde ich wesentlich als Voraussetzung, und wenn auch, sagen wir, im Vorfeld habe ich mir ein paar so Fragen auch überlegt, wo eine Frage ein bisschen so in die Richtung gegangen ist, welche typischen Fehler oder Fehleinschätzungen sehen wir auch in der Beratung. Und was schon öfters einmal zu sehen ist, dass der Glaube, mit Technisierung oder durch Technisierung Management zu ersetzen, der ist immer wieder auch zu sehen. Gell? Und das merkt man oft einmal in den Diskussionen, dass Betriebe glauben, dass es jetzt am Stall scheitert, an der Technik scheitert, um gewisse Leistungen, wo auch immer die liegen, ist ganz egal. Nicht? Das heißt, das merkt man schon. Und umgekehrt muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich meine, wir haben eine Milchviehherde aufgebaut oder sind gerade im Begriff, das aufzubauen. Und wir sind mit unseren Leistungen soweit schon zufrieden. Aber das ist ganz, ganz stark im Management zu sehen, weil wir es einfach züchterisch zeitlich, allein zeitlich noch nicht geschafft haben. Gell? Das, das ist auch, und ein Jahr ist bis auf ein Kalberl, waren nur Stierkeibeln. Das lähmt uns bis zum heutigen Tag. Und sagen wir, und trotzdem, also du kannst sehr, sehr viel auch durch dein Wissen, glaube ich, und da kompensieren oder einsetzen.
Aber nicht, also du wirst uns jetzt damit sagen, bei Investitionen und bei Technik sorgsam zu sein und sie zu hinterfragen, die muss sie ja auch rechnen, oder?
Ja, absolut.
Ich meine, wenn ich jetzt einen Traktor kaufe mit Fahrspurassistenz, das macht Sinn, weil es bequemer ist und weil es funktioniert, aber am Ende des Tages kostet der Traktor halt auch um 30.000, 40.000 Euro mehr. Ich bin jetzt nicht am Berg, sondern im Tal und ich muss irgendwann wieder wo einer spülen, oder?
So ist es. Also das ist natürlich klar, wobei man da gerade in der Technisierung auch, es gibt noch viele Punkte, die zu berücksichtigen sind. Es ist jetzt nicht nur die Investitionskosten, die jetzt da stehen. Weil wenn man es jetzt auch betrachtet, nicht? Wenn sich einer einen Riesentraktor kauft und alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen, dann ist das eine Zeitpunktbeurteilung. Und ich bin ein Freund von Zeitraumbeurteilungen, weil man schon sagen muss, dass wir viele Betriebe in Österreich haben, die bis jetzt Fläche dazu gepachtet haben. Und wenn ich heute einen Traktor kaufe, dann kann es durchaus sein, dass ich in 10 Jahren 15 Hektar mehr bewirtschaftet, gell? Und brauche vielleicht dann keinen Eigentraktor. Also die Zeitraum, du weißt ja nicht, was der Bauer vorhat, oder? Mhm. Und was für Möglichkeiten sich ergeben. Gell? Mhm. Und wenn ich jetzt permanent sage, jetzt habe ich 20 Hektar LN und kaufe mir dementsprechend einen Traktor, die technische Ausstattung vielleicht jetzt auch nicht in dem Bereich und in 5 Jahren habe ich 10 Hektar mehr und es lähmt mich mit der Schlagkraft und dann kann ich schon wieder einen Traktor kaufen. Das heißt, Zeitpunktbeurteilung ganz, ganz schwierig, gell? Weil was sagt der Zeitpunkt aus? Man muss es schon in der Kontinuität und auch in der Planung sehen. Nur eine Facette.
Ja, aber gut, ist ein guter Aspekt und das ist wertvoll, dass die Leute zum Nachdenken angeregt werden.
Genau.
Unser Podcast und das ist ja super. Also Zeitpunkt und Zeitraum, also du bist der Fan vom Zeitraum.
Genau, weil die Planung bezieht sich auch nicht auf einen Zeitpunkt, oder?
Mhm. Ja.
Das ist ja auch
Zeitraum. Wichtig ist halt, dass der Zeitraum realistisch gesehen wird,
genau,
oder?
Genau.
Das ist das andere.
Genau. Und sagen wir, das ist jetzt aus der Beratungsseite heraus und das wieder zurück ein bisschen zu den Hofübergaben. Für mich ein kritisches Alter ist so vielleicht 45 bis 55 Jahre. Gell?
Was meinst du damit? Verstehe ich jetzt nicht.
Ja, da komme ich jetzt dazu. Dass Betriebe haben gewisse Investitionszyklen. Die kannst du zeitlich etwas verschieben, aber es gibt große Zyklen für jeden einzelnen Betrieb, die sich abzeichnen und die einfach irgendwann zum Thema werden. Und das kann jetzt sein, dass gewisse Stahlsubstanz vielleicht nicht mehr nutzbar sein wird in 10 Jahren und jetzt bin ich 50 Jahre und die Hofnachfolge ist möglicherweise unsicher und trotzdem habe ich noch 10, 15 Jahre an Betriebsführerschaft und muss sozusagen den Betrieb auch da weiterentwickeln. Gell? Und das ist eine große Herausforderung in der Hofübergabe, dass wenn Investitionen noch in die Vorgeneration hineinfallen, die dann und notwendig sind, um den Betriebszweig aufrechtzuerhalten. Das
heißt, für die nächste Generation weiterzumachen, oder?
Zumindest muss die nächste Generation irgendwie irgendwas dazu sagen. Ja. Mhm. Und das ist schon, und da sind wir wieder, wenn du vorher gesagt hast, Nutzungsdauern in anderen Bereichen von 5, 8 Jahren, dann sind wir genau dort wieder, wo das ein absolutes Chaos für einen Betrieb auch sein kann. Gell? Weil wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich 50 Jahre und damit wir das weiterentwickeln, setzen wir oder brauchen wir 1 Million Euro, um sozusagen die Substanz so aufzubereiten, dass weiterhin dieser Betriebszweig wirtschaftlich geführt werden kann oder überhaupt geführt werden kann, dann ist zwangsläufig die nächste Generation oder irgendjemand in Zukunft, der das übernimmt.
15 Jahre
damit betroffen. Gell?
Betroffen, ja.
Und dann sagst du noch, wenn eine junge Familie sagt, das ist uns zu viel Risiko, wenn dann nämlich noch eine starke Fremdfinanzierung irgendwo mit dabei ist, dann versteht man das auch, dass das möglicherweise das ein Grund ist, sozusagen den Betrieb anders zu entwickeln. Gell? Und das ist für mich ganz spannend auch, aber auch wichtig. Was sind die Treiber meiner Entwicklung? Gell? Ist es wirklich die reine Begeisterung und Freude über einen Betrieb und möchte den entwickeln? Ich frage immer, was treibt euch in einer Entwicklung? Ist es das Wollen? Ist es das Müssen? Weil es kann ja durchaus sein, dass ich rein ökonomisch muss. Gell? Mhm. Wenn ich einen Betrieb übernehme, der mit Schulden auch vielleicht übergeben wurde und ich sage trotzdem Ja zu dem, dann habe ich schon in meiner Betriebsentwicklung ein ganz starkes Muss über mir. Das muss in eine gewisse Richtung gehen. Und das wird ganz stark in eine wirtschaftliche Überlegung hineingehen. Gell? Und man stellt sich das ja immer, und da warne ich schon davor, Betriebsentwicklung, das stellt man sich immer so wild romantisch. Und da ist mein Beispiel, glaube ich, kein gutes Beispiel. Weil wir haben uns da relativ frei dazu entschieden und das ein bisschen probiert und sind da sehr risikoavers eigentlich gut durchgekommen. Aber es muss ja jeder für sich beantworten, was treibt mich, gell? Ist es das Wollen, ist es das Müssen? Und dann kommt der große Filter, ob das auch durch den Filter des Könnens durchgeht. Gell?
Weißt du, so, das ist ja oft auch eine Punktentscheidung. Jetzt aktuell glaube ich, dass mich das treibt, oder? Also man muss ja Zeit nehmen, um das herauszufinden, was will ich überhaupt und was passt zu mir, oder? Weil das kann ja jetzt auch sein, dass ihr da eine Hochruck-Entscheidung macht. Das geht im Privaten, macht man ja oft Kleinigkeiten, da hat es keine Relevanz. Aber in dem Fall hat es eine Riesenrelevanz, oder?
Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich jetzt vielleicht gar nicht so betriebswirtschaftlich das Thema, aber ich glaube, da geht's schon wirklich ganz stark an die persönlichen Leidenschaften, Interessen, aber auch Fähigkeiten. Im Endeffekt, glaube ich, weiß ja jeder, als was er in Pension oder was er mit welchem Wunsch er in Pension eigentlich geht oder als was er gerne in Pension gehen würde. Gell? Also jeder hat, glaube ich, ein Bild von sich, was er in seinem Leben bewegen möchte. Gell? Und das ist ja das Schöne und das Ehrliche irgendwo am Leben, dass nicht nur das Geld interessant ist, sondern du möchtest dir irgendwas gestalten, du möchtest irgendwas im Griff haben, du möchtest irgendwas beherrschen, jetzt nicht negativ verstehen, das Wort beherrschen, ja, aber du möchtest irgendwas im Griff haben. Und wenn du eine Herde im Griff hast und das läuft gut, dann ist das einfach ein extremer persönlicher Mehrwert. Und ich glaube, in die Richtung sollte mal primär jeder denken, was möchte er bewegen im Leben, gell? Und das ganz ehrlich, und das ist es leider, oder weiß ich nicht, leider oder zum Glück sehr vieldimensional, weil das gehört ja dann meistens mit anderen Personen gespielt. Gell?
Mhm. Du meinst, die Frau muss mitziehen, die Eltern sollten nicht komplett dagegen sein.
Und so. Ich mein, das muss ich ehrlicherweise sagen, wenn wir da von Ressourcen reden, das ist bei uns eine mega Ressource daheim, dass wir da die gleichen Ziele haben und die gleiche Begeisterung. Gell? Das gibt bei uns wenig Diskussion, wo das enden soll. Gell? Also das Ziel ist sehr, sehr klar. Und ich glaube, das muss es aber auch nicht sein. Also man kann das ja ganz anders sehen, nicht? Aber man muss dann auf das reagieren. Gell?
Jetzt muss ich da was sagen. Wir haben einen Podcast gemacht mit dem Herrn Windberger, Gemüse am Berg. Und der hat gesagt, er hat in der ersten Phase, ist er zu Betrieben gefahren, die das Gleiche machen, was er jetzt gemacht haben, was er jetzt macht. Und er hat gratis mitgearbeitet, ein paar Tage. Um zu sehen, erstens um zu lernen, Arbeit gegen Wissen, hat er gesagt. Mhm. Um zu sehen und auch zu erkennen, ob das wirklich das Feuer ist, das ich auch habe. Will ich das wirklich jetzt die nächsten 10, 15 Jahre machen? Also vielleicht ist das auch etwas, was man in der Phase wichtig ist, sich was anzuschauen, wo mitzuarbeiten, hineinzuschnuppern. Wenn einer Käse-Direktvermarktung anspringen will, dann soll er einmal mitarbeiten bei jemandem und da ein bisschen lernen, oder?
Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, haben ein paar Notizen gemacht im Vorfeld. Praktika machen. Also, und wenn ich da wirklich das wissen will, dann muss das ja gar nicht stark entlohnt sein, wenn es mir wirklich um das Wissen geht. Gell? Ja. Aber ich habe mir auch dazu geschrieben, Praktikum am eigenen Betrieb. Gell? Warum schreibe ich das dorthin?
Das musst du mir erklären, verstehe ich jetzt wieder nicht.
Und zwar vor der Hofübergabe. Ich sage das immer, und das ist auch ganz klar, viele Hofübernehmer wissen, perfekt über die Produktion Bescheid. Die wissen, was daheim super läuft. Sie wissen, im Wald, bei den Maschinen, sind da voll schon drinnen im Arbeitsablauf. Aber das hat mir bis jetzt auch noch jeder bestätigt. Meistens sind die Einblicke in die betriebliche Ökonomik nicht in dem Maße vorhanden, wie beispielsweise in der Produktion bei der Kia oder sonst wo. Gell? Und sagen wir, oder man kann es ja einschränken, ein ökonomisches Praktikum am eigenen Betrieb. Weil, das muss ich schon aus eigener Erfahrung sagen, Landwirtschaft ist wirklich lustig, wenn der Vater zahlt. Gell? Weil du bist da voll mit dabei, aber die Letztverantwortung, die ökonomische, die hast du noch nicht. Und deswegen bist du auch im Entscheidungsdruck und im Entscheidungskampf nicht so drinnen, wie wenn das Geldtaschel deins ist.
Was verstehst du dann unter Praktikum?
Ich würde über die finanzielle Situation auch wirklich Bescheid zu wissen und da stark eingebunden zu sein. Das ist leider, oder das ist nicht auf jedem Betrieb so, dass die zukünftigen Hofübernehmer wirklich wissen, erzielen wir Gewinne oder Verluste auf unserem Betrieb. Gell? Mhm. Oder haben wir eine Überdeckung des Verbrauchs. Dass immer irgendwie gegangen ist, das sieht man dann wahrscheinlich eh. Gell? Aber wie ist es gegangen? Gell? Und wo sind also die ökonomischen Grenzen und Gefahren, die da auftauchen können? Und vor allem im Nebenerwerb eine große Frage, weil sagen wir, wenn das querfinanziert ist, ist immer irgendwie gegangen. Gell? Aber deckt sich das mit meinen ökonomischen Zielen? Gell? Mhm. Und vor allem, weil es bei den Eltern im Nebenerwerb vielleicht gegangen ist, heißt das ja nicht, dass das für meine Situation die gleiche ist. Gell? Mhm. Mhm. Also von dem her, sagen wir, das war zur Abrundung des Einblicks von dem, was ich hier übernehme, da sollte ich schon wirklich einen umfassenden Einblick haben. Und das ist meistens in der Ökonomik nicht so ausgeprägt wie natürlich in den haptischen Dingen, die ich da angreifen kann. Mhm. Mhm. Das war, aber wie du sagst, andere Betriebe besuchen, kontaktieren, einmal dort zu schnuppern oder ein Praktikum zu machen, also das ist absolut zu empfehlen. Nicht? Also die Einblicke.
Der nächste Schritt, wenn ich das Feuer gefunden habe?
Sagen wir, Entscheidungen oder diese Entscheidungsebene ist eine ganz wichtige Frage. Irgendwann muss es zu einer Entscheidung kommen. Gell? Und es braucht vor allem auf einem Betrieb, dort wo Engpässe bestehen oder wo Optimierungen, Verbesserungen stattfinden, dort braucht es Entscheidungen. Gell?
Und wo das, Engpässe bestehen, du meinst, wo ich anstoße an den Ressourcen, ich habe zu wenig Stallplatz oder ich habe Engpass, weiß ich nicht, was kann ein Engpass sein?
Futter. Arbeitszeit.
Genau.
Das, und dort, und da ist es schon auch von der Persönlichkeit her, man kennt es ja von sich selbst, man schiebt gewisse Entscheidungen. Gell? Wird es dadurch besser? Und das Kritische oder auch Ehrliche an dem Ganzen ist, du musst dich als Hofübernehmer auf deine Entscheidungen hinbewegen. Machst du das nicht, kommen die Entscheidungen automatisch zu dir. Das heißt, du triffst dich mit deinen Entscheidungen irgendwo am halben Weg oder irgendwo auf dem Weg. Gell? Mhm. Und die Entscheidungen werden nicht ausweichen. Die kommen auf dich zu. Gell? Und das passt auch so. Für mich persönlich ist es immer wichtig gewesen, dass ich möglichst für mein Empfinden gut Zeit habe, mich auf diese Entscheidungen vorzubereiten.
Indem ich Zahlen habe, indem ich hineinhöre in mich, indem ich Varianten durchdenken kann. Oder?
Da ergänzen sie zum Beispiel meine Frau und ich, die hat eine Lockerheit bei Entscheidungen. Da bin ich nicht einmal so locker. Gell? Ich brauch mehr Zeit. Sie vergisst auf keine Entscheidung, die ansteht. Sie fördert auch die Entscheidungsfindung. Und ich bin eher der das versucht, möglichst viele Informationen im Vorfeld aufzubereiten. Mhm. Aber sich auf Entscheidungen hinzubewegen, das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wesentliche. Und das fängt auch bei der Hofübergabe an. Und ich habe heute in der Früh noch meine Frau befragt, gerade in der Hofübergabe. Sagen wir, es ist klar, was im Übergabevertrag steht, gell? Aber es sind auch die ach so klaren Themen, sollte man auch ansprechen. Gell? Alles nichts unausgesprochen lassen. Gell? Und vor allem, es geht meistens um eine Person, die auf den Betrieb hinkommt, oder dort auch irgendwo einen Lebensmittelpunkt dann hat. Und das spiegelt sich eigentlich bis auch in Veränderungen des Betriebes, wo wo man das grundsätzlich einmal mit einer Übergebergeneration bespricht, wie man den Betrieb weiter ausrichten möchte. Und wenn man nämlich aus diesem gesamten familiären Umfeld dann auch einen gewissen Rückhalt und Verständnis hat, und Verständnis ist meistens nicht das Problem, es ist die Information, die mangelt, gell?
Oft auf einmal kommen die Jungen nicht mehr zum Mittag zum Essen, weil sie selber zusammen sein wollen. Und das wird dann wahrgenommen, als jetzt wollen sie nicht mehr mit uns zusammenarbeiten.
Wo auch immer. Aber ich glaube, du brauchst deine Lockerheit, du brauchst deine Freiheit für die Entscheidung, du musst Wissen haben. Und dann geht's um die Entscheidung, dann entscheidest du das auch. Gell? Mhm. Und dann hast du deine Sicherheiten vor dir, deine Unsicherheiten, dann hast du alles, was organisatorisch, planerisch abzuwickeln ist, das hast du eh. Und in meinem Fall ist es vielleicht ein Vorteil, dass man rechnerisch schon einiges begleiten kann, was vielleicht nicht überall immer so klar ist, aber für das ist auch Beratung da grundsätzlich.
Eben, das ist jetzt der nächste Punkt, also wirklich dann dorthin zu gehen, wo ich mir Hilfe, mich selbst auch Zeit für das vorzusehen, also in einem Arbeitskreis mitzuarbeiten, bedeutet ja auch Input an Zeit, aber ich kriege viel, viel mehr zurück, das ist mir schon klar. Sich zu erarbeiten für einen Betrieb, das muss ich investieren, oder? Das brauche ich. Weil erst dann kann ich gescheite Entscheidungen machen.
Würde ich absolut so sagen. Gell? Und also das ist nicht zu unterschätzen, dass man wird das jetzt vielleicht landläufig als Büroarbeit bezeichnen, aber das muss aber am Betrieb Platz haben. Gell? Also du kannst dort Entscheidungen extrem gut unterstützen, wenn du die eine oder andere Stunde für solche Themen nutzt. Gell? Und das ist ja wirklich ein Vorteil seit Corona, dass sehr viel auch online funktioniert und funktionieren kann. Gell? Es gibt perfekte Webinare, die kompakt einfach Dinge präsentieren. Es ist die Beratung sehr stark auch online inzwischen immer wieder verfügbar. Also das ist jetzt rein zeitlich, glaube ich, vielleicht oft einmal gar nicht mehr so das große Thema. Gell? Mhm. Aber ich muss mich damit beschäftigen. Gell? Absolut.
Ja. Dann? Warum haben wir noch was vergessen?
Gut, ich meine, da sind schon einige Dinge noch zu tun. Das wesentliche Sicherheitsnetz ist die Ökonomik, das ist die Betriebswirtschaft. Da muss mit Sicherheiten, mit Risiko gearbeitet werden. Ich muss meinen Betrieb kennen. Ich muss um das Potenzial wissen. Ich muss grundsätzlich wissen, habe ich die Produktion oder die Leistungen, die ich erstelle, habe ich das in der Hand. Gell? Da brauche ich Feedback. Mhm. Und das liefert man. Natürlich, wenn ich wo neu einsteige, dann wird das schwierig sein. Aber das Feedback, das lässt sich auch von Beratungsseite geben. Gell? Es lässt sich oft einmal beurteilen, das, was du vorhast, womit kannst du rechnen? Bist du sozusagen fähiger, dieses Leistungsniveau oder diesen Output zu erzielen? Gell? Also Blindflüge sind da zu vermeiden. Gell? Immer wenn es mit Investitionen zu tun hat, Investitionsrechnung, Finanzierungsrechnungen, gell? Ganz klar, Arbeitszeit, Arbeitsbelastung, sagen wir, das ist auch klar, dass das muss geregelt sein. Und habe ich das nicht am eigenen Betrieb erfahren oder kann ich mir das persönlich nicht ableiten, dann muss da Klarheit geschaffen werden, was bedeutet das von dieser Ressource. Gell?
Ja. Wir haben auch einen Podcast bei uns gemacht, wo es um Stallbauten gegangen ist, ums Rechtliche. Also das muss man auch bedenken in dem Zeitraum, wenn ich Investitionen vorhabe, wo ich einen Stall adaptieren muss. Ich muss ja schauen, darf ich das in meiner Region jetzt überhaupt machen aktuell? Bin ich derzeit mit meinem Stall, der ist vielleicht schon vor 100 Jahren gebaut worden und ich habe den Tierbestand ausgeweitet und was weiß ich, Anrainerproblematik möglicherweise. Also ich muss auch das Rechtliche beachten, oder? Oder wenn ich mit der Direktvermarktung anfange, dann muss ich wissen, dass ich im Lebensmittelrecht drinnen stecke, ganz massiv, und ich muss dann auch in Hygiene, im Etikettieren, im Bewerben voll mit dabei sein.
Sag mal, das ist für mich auch, da bin ich ja wirklich auch Betroffener, nicht? Aber da kann ich nur sagen, Beratung.
Ja.
Und, ja. Und umfassend alle Möglichkeiten durchdiskutieren. Und das muss man wirklich sagen, das gerade alles, was baulich ist, was mit Raumordnung zu tun hat, was mit Baurecht zu tun hat, das ist erheblich, das ist sensibel, und da muss ich auch gezielt und planmäßig vorgehen. Und da gibt es keine Scherze und da gibt es keine Möglichkeiten, etwas zu übergehen. Da muss ich, diese Instanzen, das muss eingehalten werden. Gell? Also ich würde sagen, planen, rechnen, entscheiden und umsetzen, das sind wesentliche Managementaufgaben, das ist jetzt nicht nur in der Landwirtschaft, aber in so einen Modus muss ja jeder hineinkommen, dass er plant und rechnet, dass er sich dazwischen natürlich immer beraten lässt, dass er irgendwann Entscheidungen trifft und dass er das dann irgendwie umsetzt. Und das ist schon von Vorteil, wenn man Theorie in die Praxis umsetzen kann. Gell? Mhm. Also Landwirte sind Umsetzer. Es gibt Bauern, die schauen sich was an und daheim holt sie das Schwarzgerät raus und setzen das um. Mhm. Und sagen wir, das ist schon sehr bäuerlich, hätte ich gesagt.
Ja, gell? Ja, ja.
Und deswegen sind Exkursionen ja, wirklich perfekt. Nicht? Oder gewisse Dinge, die einfach gesehen werden. Viele Bauern, die wissen ganz genau, wenn sie heimfahren, was zu tun ist. Gell?
Sind Landwirte gut in der kostengünstigen Finanzierungsaufstellung, in der Ausschreibung, bei der Umsetzung von Projekten? Wie siehst du das? Wenden sie dafür ausreichend Zeit auf?
Also da sind wir sicher, die Sensibilität für betriebswirtschaftliche Planung, Rechnung und Umsetzung ist nicht dort, wo wir es haben wollen. Mhm. Um das jetzt kurz zu sagen. Ich habe aber auch wirklich ein Verständnis dafür, weil es mir persönlich, weil das schon herausfordernd ist. Du hast jeden Tag
viel Arbeit,
extrem viel Dinge zu tun und du musst schlussendlich wirklich auch Zeit und Wissen aufwenden und du brauchst dafür Ruhe. Gell? Und sagen wir, wirklich jetzt Kredite zu verhandeln,
Ausschreibungen zu machen, mehrere Angebote einzuholen.
Das ist eine Knochenarbeit für viele Betriebsführer und Betriebsführerinnen. Gell? Und das verstehe ich auch. Es ist alles, was du nicht gelernt hast und wo du nicht eine Routine hast, das ist schwierig. Gell? Und es ist natürlich die Wichtigkeit und die Dringlichkeit, die ist auf Betrieben, also die Dringlichkeit, die schlägt halt öfters einmal dazwischen hinein. Gell? Und das ist auch ganz klar und verständlich. Gell? Immer wenn du auch mit Tieren zu tun hast, mit Wetter und Klima dich beschäftigst, dann sind einfach nach dem Frühstück Dinge dringlich, die vor dem Frühstück nicht klar waren. Gell?
Und das verdrängt das andere ein bisschen, meinst du, willst du damit sagen, oder? Und noch dazu kommst du dazu, man fühlt sich dort auch nicht so wohl. Also jetzt sozusagen das, was ich jeden Tag mache und was ich gern tue und ich bin der Umsetzer und ich schwaß gern, dann tue ich gern schwaßen und dann will ich nicht Angebote und einholen.
Und sagen wir, die Ökonomik ist oft Spielverderber, gell? Mhm. Und das ist ja völlig unabhängig jetzt von der Landwirtschaft, nicht? Mit Werbung, mit Bildern, da triffst du ja Landwirte und auch alle anderen mit Bildern, nicht? Dann sind wir wieder dort, wo siehst du die, wenn du mal in Pension gehst, gell? Was willst du erreicht haben, was willst du bewirkt haben? Diese Bilder, die gehen ja überall durch und durch. Und leider ist das System, oder leider ist es meistens so, dass die Bilder immer einen Schritt vor der Finanzierbarkeit und vor den ökonomischen Möglichkeiten sind, gell? Und du siehst oft einmal mehr, was du dir wünschst und was du für notwendig erachtest. Und oft einmal ist dann die harte Rechnung, macht einmal ordentlich einen Strich durch die Rechnung, also durch das System. Gell? Das heißt, die Ökonomik ist extrem wichtig als Korrektiv, als Sicherheit, um auch Möglichkeiten zu nutzen. Aber öfters einmal ist es einfach, es reduziert, es holt dich wieder zurück auf ein anderes Niveau, was der Sicherheit genüge tut, aber deine Möglichkeiten auch einschränkt oft einmal. Gell?
Jetzt müssen wir schon langsam an den Schluss denken.
Jetzt schon.
Mit unserem Podcast.
Was
willst du noch Wichtiges uns mitgeben?
Reden wir noch einmal kurz über Fehleinschätzungen, die uns vielleicht in der Beratung öfters einmal...
Ja.
Öfter mal.
Sag Beispiele, das ist immer cool zum Zuhören.
Wir merken manchmal auch etwas zu schwaches Risikobewusstsein, gell?
Man geht ein zu hohes Risiko ein, müsst umgekehrt sagen. Hast du?
Das wäre vielleicht der Umkehrschluss. Gell? Und das ist natürlich, ich verstehe das ja. Wenn, dann bauen wir das gleich dazu. Weil jetzt sind wir am Betonieren, jetzt machen wir das gleich dazu. Gell? Und jetzt bauen wir für mehr Viecher, obwohl wir vielleicht die Fläche noch nicht haben. Gell? Und es ist auch oft, jetzt haben wir eine sehr, sehr intensive Zinsphase in den letzten Jahren hinter uns. Und Wir haben das nicht unbedingt gemerkt, dass, natürlich indirekt merkt man es, aber 2% Zinsniveauveränderung in der Finanzierung, das ist ein extremer Hebel. Und da ist mir nicht vorgekommen, dass jeder Betrieb so das Bewusstsein hat, was das bedeutet. Gell? Und also dort nicht ängstlich sein, realistisch sein. Gell? Mhm. Und das braucht halt auch da wieder Beratung und da vielleicht Information, die das durchaus möglich, also kompensiert werden muss. Gibt es einen Wachstumsstress?
Was meinst du damit?
Dass
also ich muss wachsen, um alle mit Gewalt, oder wie? Ist das so, meinst du das so?
Wachstumsstress in der Hinsicht, dass oft einmal geglaubt wird, oder manchmal halt geglaubt wird, dass der Wachstumsschritt allein eine höhere Wertschöpfung erzeugt. Gell? Das muss nicht zwangsläufig so sein. Gell? Und es ist halt oft einmal die Frage, und das muss man schon auch in der heutigen im Podcast sagen, man kann nichts pauschal sagen, schon gar nicht im Berggebiet. Jeder Betrieb ist individuell zu betrachten, jeder Betrieb muss gesondert angeschaut werden, weil allein der Faktor Mensch viel zu unterschiedlich ist und der Faktor Mensch wahrscheinlich der allerwesentlichste ist und der ist zum Glück von Hof zu Hof extrem unterschiedlich. Gell? Und man kann überhaupt keine pauschalen Sachen im Prinzip über die Landwirtschaft da drüber legen. Man muss den Einzelbetrieb anschauen. Gell? Und das ist, oft einmal merkt man, Betriebe schauen sich andere Beispiele an und so eine Systemkopie zu sagen, der hat 60 hier, das muss für meinen Betrieb jetzt, du musst 60 hier haben und einen Roboter, sonst geht es gar nicht anders. Gell? Und das ist oft einmal dieser Wachstumsstress, wo man sagt, das kann nur so gehen. Gell? Und das merkt man öfters einmal in Diskussionen. Das möchte ich vielleicht so nicht stehen lassen. Da braucht es noch einige Schritte vorher, dass man den Einzelbetrieb wirklich auch betrachtet und analysiert. Gell? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass das nicht verloren geht.
Ist es, je mehr man ins Berggebiet kommt, umso mehr ist Diversität eine Konsequenz? Vielfalt? Eher ist Monokultur im Tal möglich. Eine Monokultur im Sinn von Betriebsausrichtung, oder? Vielleicht ein bisschen ist das ein Stein wie der Hypothese. Der Berg ist verbunden mit Vielfalt. Vielleicht.
Willst du das echt sagen?
Weiß ich nicht. Man muss jetzt nichts dazu sagen. Zum Weiterdenken.
Ja, ich nehme es mit zum Weiterdenken. Schnell hätte ich gesagt, nein.
Okay.
Weil einfach die Voraussetzungen.
Also weil es enger ist, weil ich nicht alles tun kann.
Ja, natürlich. Ich glaub, dass gerade auch das Thema Tradition am Berg durchaus ausgeprägt ist, was absolut wertvoll ist. Das muss man schon sagen, weil Tradition heißt da Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen. Das ist absolut
und
so.
Und passt da in die Region?
Passt da in die Region und schafft da ein Netzwerk. Das muss man schon auch sagen, das bin ich überzeugt davon. Was ich ein bisschen die Sorge habe, ist oft einmal, dass Leute Angst haben, dass Innovation mit Tradition nicht zusammengeht. Gell? Und da muss man ein bisschen, glaube ich, aufpassen. Sehr viele denken immer nur an Produktinnovation. Gell? Innovation sollte man viel weiter fassen. Und im Endeffekt war es wahrscheinlich nichts anderes, dass es einfach eine Neuerung, eine erstmalige Neuerung auf meinen Betrieb bedeutet. Und wenn das erfolgreich ist, ich glaube, dass Tradition und Erfolg ein sehr gutes Paar. Also die Tradition übernimmt immer Erfolg. Gell? Erfolg wird in die Tradition aufgenommen. Und man braucht sich, glaube ich, von der Innovation nicht fürchten und dass man da zu große Dinge aufgibt. Gell? Der Erfolg gliedert das auch wieder ein. Gell? Mhm. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt muss man es auch betrachten, wenn ich Innovation mit meinen Ressourcen spiegel und auf meinen Standort hin anpasse, dann wird es der Erfolg, wird es auch regional einordnen und das wird auch gut passen. Gell? Mhm. Aber ich glaube, dass da durchaus auch Ängste bestehen, oft einmal zu sagen, jetzt bin ich der Einzige, ich mache komplett was Neues. Sagen wir, das ist schon die Frage, ich kenne das alles, gell? Ich kenne auch die Fragezeichen, wie lange bei uns der Milchwagen jetzt da aufgefahren wird. Wer steigt heute in die Milch ein? Gell? Mhm. Sag mal, das nimmt man ja verbal und nonverbal wahr.
Ja, ja.
Aber sagen wir, irgendwann kommen die Fragen halt auch nicht mehr, gell? Mhm. Und das, also es braucht da sicher Mut und Beständigkeit, aber Angst ist auch da fehl am Platz, gell? Und warum soll ich nicht einen Legehennenstall auch am Berg hinbauen, gell? Ist ja überhaupt nichts Abwegiges, überhaupt nicht, gell? Aber es muss trotzdem zu meinem Standort und zu meiner Familie und zu meinen Ressourcen dazu passen, gell?
Ja. Was haben wir noch vergessen?
Das Thema Märkte, sagen wir, das habe ich, glaube ich, eingangs auch schon gesagt, Märkte zu kennen ist schon wichtig, gell? Und wir haben auch in der Beratung oder bei uns der Robert Schöttl, der begleitet alles, was mit Markt und Märkten zu tun hat. Und das ist schon interessant, auch gerade das Thema Milch, gell, es gibt schon Korrelationen auch, wenn du Internationales betrachtest, Energiepreise, Gaspreise, Milchpreise. Gell. Das lässt sich ja unendlich weit fast zurück, die Linien übereinander legen und solche Korrelationen. Sagen wir, das ist jetzt vielleicht für mein operatives Geschäft jeden Tag nicht so notwendig, aber es ist schon interessant. Gell. Und es kann mir schon auch einen gewissen Ausblick geben, wo ich mit meiner Produktion bin und wie das vielleicht in Zukunft auch zu sehen ist. Gell. Mhm. Also zumindest ein Interesse ist da schon gegeben. Fachzeitschriften zu nutzen, und das würde ich an jeden Hofübernehmer auch empfehlen, wenn es noch nicht versorgt seid, oder das zumindest, da kannst du ja das Ganze online nutzen, mhm. aber eine Fachzeitschrift, eine qualitative, das gehört schon auf einen Betrieb. Gell. Mhm. Und da, ich mag es deswegen auch in Papierform, weil du auch Dinge liest, die du dir vielleicht online weiterklickst. Gell. Und du bist sozusagen gezwungen, öfter mal über andere Dinge drüber zu stolpern. Gell. Und das, also. Das
schon Qualität auf Qualität zu setzen,
ja, oder? Ja, mhm. ja. Wobei online ist nicht weniger Qualität, nein, aber einfach.
Ja, es gibt schon so. Ja. Strohfeuer gibt es schon genug.
Genau. Sagen wir, was ich auch sage, die Wissenschaft und Forschung. Das mag jetzt auch so wirken, dass es für mein operatives Geschäft daheim nicht so zentral ist, aber auch da immer wieder schauen, was sind so neue Erkenntnisse, was passt für mich überhaupt nicht, wo gehe ich nicht mit, was kann ich vielleicht dann doch nutzen. Gell? Mhm. Ist sicher als ganz wesentlich. Weil immer wieder gefragt wird oder geschaut wird, was Kooperationen bedeuten.
Also Zusammenarbeit mit anderen Betrieben.
Genau, mhm. mit anderen Betrieben. Das ist, also Kostenvorteile zu nutzen, absolut, gell. Also, ich weiß nicht, gemeinsam, wenn deine Flächen vielleicht nicht nebeneinander sind und nicht komplett gleich ausgerichtet sind, gemeinsam eine Gülleverschlauchung zu nutzen, also, da spricht, glaube ich, wirklich nicht viel dagegen, gell. Und das, da, glaube ich, da sind Bauern natürlich sehr weit und sehr gut, aber das durchaus auch noch stärker auszubauen und zu forcieren, scheitert aber auch oft einmal, glaube ich, wieder am Wissen, gell? An den Zielen und am Wissen. Du musst, wenn du in Kooperation gehst, brauchst du, sagen wir, ähnliche Partner. Gell? Das hilft nicht, wenn da zu große Unterschiede sind, weil du damit irgendwie die Ziele nicht gemeinsam hast. Und das ist, glaube ich, das ist schon ein wesentlicher Punkt da, gell? Den man da bedenken soll. Gell? Wir haben noch nicht über wirtschaftliche Kennzahlen vielleicht auch geredet. Es gibt sie hier. Und es gibt sie für die Einzelbetriebe. Und da sollte jeder Betrieb wenigstens in der Beratung so weit kommen, dass er seine Eigenkapitalbildung etwas einschätzen kann. Gell? Dass er seine Kosten- und Leistungsstruktur einschätzen kann. Gell? Das war halt schon wichtig. Und auch ein bisschen so in der Abschreibung denken. Gell? Wir sind öfters einmal um den 20. Dezember haben wir ein gutes Gefühl, weil gewisse Zahlungen halt auf den Betrieb kommen. Das ist aber keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit meines Tuns. Gell. Mhm. Und das ist mir schon bewusst, dass nicht jeder Rechnen die Kapazität und die Zeit hat, jetzt da große Rechnungen anzustellen. Aber für das ist die Beratung da. Gell. Mhm. Für das sind wir wirklich da, dass Betriebe, wenn sie eine Herausforderung haben, dass sie einfach wirklich einen ökonomischen Blick in ihren Betrieb kriegen. Ja.
Wo wende ich mich hin, wenn ich eine Beratung haben will? Jetzt nicht nur in der Steiermark, sondern insgesamt?
Also in Österreich sind sicher die Landwirtschaftskammern flächendeckend intensiv damit bemüht, die Bauern tagtäglich auch in diesen Fragen, wo man da jetzt, wir sind ja nur über einen kleinen Teil drüber gestolpert, da auch wirklich auch zu unterstützen. Gell? Und das, in Deutschland wird das ganz ähnlich sein.
Und ich habe ja auch einen Überblick über Betriebe, die eine gute Strategie gegangen sind, oder? Wo man sich was anschauen fahren kann, oder?
Also grundsätzlich haben wir natürlich einen Überblick, was so passiert. Das muss natürlich immer mit Einverständnis
halt. Ja.
Aber es sind auch außerhalb der Kammerbetriebe zu mir gekommen. Und man das... Das schlägt natürlich auf, gell? Mhm. Und das wird da jeder bestätigen. Du hast von einem, der Gemüse
anbaut, Berg,
ja. Der wird das wahrscheinlich auch bestätigen. Mhm. Die Leute kommen, weil sie es einfach interessiert, gell? Und wie tut der? Mhm. Und ich glaube, das, ja, das ist schon ganz wesentlich, gell?
Gut, wir sind am Schluss, würde ich sagen. Es war sehr, sehr interessant. Es war ein längerer Podcast heute. Man kann sich unsere Podcast ja auch zweimal anhören oder auf Stücke anhören. Es war extrem viel drinnen zum Weiterdenken und sehr Hilfreiches. Und man sieht, dass du wirklich selber viel erfahren hast und auch durch deine berufliche Tätigkeit extern viel mitkriegst. Und ich sage danke für deine wertvolle Arbeit, dafür, dass du uns das heute geteilt hast. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen, wenn er Ihnen gefällt. Es gibt sehr viele wertvolle Episoden schon und es kommen jede Woche wieder neue dazu. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei Agrarscience Wissen Kompakt, der Habe-Lieferant bei Gumpenstein. Und danke, Martin, für deine Teilnahme.
Gern.